Hallo und herzlich willkommen beim Fnordfunk hier auf Radio Rheinwelle 92,5, der Sendung des Radio des Chaos Computer Club Mainz. Wir sind heute zu fünft im Studio. Da sind
Erik,
Stefan,
der Elch,
Martin
und Tanjev.
Bei 30 Jahren der Bütt, wie man heute sagen muss.
Ja. Unser Thema heute ist die Handysicherheit. Was es da Spannendes zu erzählen gibt, sagen wir euch gleich. Wir fangen erstmal an mit ein bisschen Musik. Bis später.
Aha, das war der Binärpilot mit Goof. Und hier ist der Nordfunk auf Radio Rheinwelle heute um 17.06 Uhr. Fast nach Samstags, 11. Sendung, so gesehen passt es, aber es geht hier, naja, nicht direkt um närrisches oder vielleicht doch. Es geht um Handysicherheit. Also, Erik, was für ein Problem kannst du abgeben? Sicher gegen was denn überhaupt?
Ja, das Problem ist ja eigentlich, dass die Handys mittlerweile immer komplexer werden. Also wenn man sich so die Handys von vor 5-6 Jahren anschaut und das, was man heutzutage so im Laden kriegt, können die Dinge halt einfach was. Da ist mittlerweile ordentlich Speicher drin. Ich kann meine kompletten Adressen, Termine, ja quasi alles mit verwalten.
Also de facto ein kleiner Minicomputer eigentlich.
Genau. Und damit habe ich natürlich auch das Problem von jedem anderen Computer auch. Also da liegen halt sensible Daten drauf. Und ja, von denen möchte ich halt zum Beispiel nicht, dass da unbedingt jeder rankommt. Ich möchte vielleicht auch nicht, dass jemand, der mein Handy findet, unbedingt weiß, mit wem ich so telefoniere, wann ich mich mit wem treffe. Oder dass halt Strafverfolgungsbehörden da irgendwie Zugriff drauf nehmen könnten.
Ein anderes Thema ist auch Internetverbindungen. Also wenn jemand unbemerkt über Bluetooth zum Beispiel, diese Kurzreichweitenfunktechnologie mit meinem Handy Verbindung zum Internet aufnimmt, was mir egal wäre, wenn es nicht mein Geld wäre.
Ja, also wie gesagt, die Dinger sind halt mittlerweile nicht komplex, da laufen auch schon halbwegs ordentliche Betriebssysteme drauf.
Halt nur halbwegs ordentlich, weil eigentlich sind Handys gebrochen, seitdem sie Bunt-Displays haben. Weil, also, naja, wenn man sich mal anschaut, also mein Bruder benutzt halt immer noch das mit dem Schwarz-Weiß-Display und zwar seit 5 Jahren oder sowas. Ja, und Martin auch und irgendwie.
Ihr seid ja auch nicht hip.
Und die mit den bunten, da kannst du halt jedes Jahr ein neues nehmen, weil das alte nämlich kaputt ist.
Ja, und ich bin hip und hasse mein Handy seitdem. Also weil ich mir so ein neues 1-Euro-Handy gekauft habe und weil ich meinen Vertrag verlängert habe und irgendwie seitdem hasse ich dieses Ding eigentlich nur noch.
Ja, seitdem es halt bunt wird.
Ja. Die alten waren irgendwie besser. Früher war alles besser.
Das nicht, aber sie waren halt nicht so komplex und es konnte halt nicht so viel schief gehen, weil da konntest du halt genau mit telefonieren und SMS schreiben, dafür, wo sie gedacht waren.
Und das haben sie auch sehr gut gemacht, ne?
Ja,
das okay, hat super funktioniert.
Komplex, gutes Stichwort. Die Dinger sind so komplex wie ein kleiner Computer, wie, naja, wie große Computer auch vor ein paar Jahren waren wahrscheinlich.
Ja,
und das bringt die ganze Problematik in sich. Also das Ding richtig zu schützen gegen Viren oder jemand, der sich da unbefugt Daten raussucht oder was auch immer. Die Frage, die sich mir spontan stellt, ist, wie schütze ich denn mein Handy überhaupt? Ich also meine, beim Rechner, da weiß man ja, kann man ein bisschen drauf achten, Updates, Virenscanner.
Na, die Handy-Firewall.
Ja, eben. Also es gibt mittlerweile auch komplette Security-Pakete zu kaufen, wo dann eben ein Virenscanner dabei ist, wo eine Firewall dabei ist und der ganze andere Klimbatsch.
Gibt's dann das Yammer-Firewall-Sparpaket?
Ja, AdSecure ist vielleicht, naja, gut, genauso seriös. Aber, naja, es da kann mittlerweile echt schon so komplett Schutz rund um Sorglospakete mehr oder weniger kaufen.
Wow. Ja gut, sag mal, ist das für normale Handys erhältlich? Oder also es gibt ja diese sogenannten Smartphones, das sind diese tragbaren Organizer, aber halt noch mit Telefonfunktion. Und dafür gibt es solche Sachen, das weiß ich.
Genau, für die ist es eigentlich auch gedacht.
Und aber mein normales Handy, ich habe so ein Bunt-Handy mit Kamera drin und so, aber das ist halt noch nicht so ein Smartphone.
Ja, aber du kannst ja eigentlich schon davon ausgehen, dass so in 2-3 Jahren, dass das jetzt die Smartphones in eine Preisklasse rutschen, dass sie halt eben der Durchschnittsbürger, die sich auch beim neuen Tarif irgendwie für 1 Euro mit dazu kauft.
Das heißt, auch von Apple?
Ja, Apple braucht wahrscheinlich noch ein paar Ährchen.
Die Smartphones sind dann die Telefone von morgen.
Ja gut, aber wenn man einfach mal die Entwicklung der letzten Jahre anguckt, dann und das weiterführt, dann sind wir ja ganz schnell da, wo wir heute bei den Smartphones sind und von daher.
Da das ja exponentiell funktioniert und so.
Aber wie ist das eigentlich jetzt mal gehört, auf der Schutzseite, da gibt's schon die Rundumpakete und die Firewall und was weiß ich fürs Handy. Aber wie sieht es eigentlich, sag ich mal, von der Bedrohungslage aus? Ist das alles noch sehr theoretisch oder gibt es da schon wirklich irgendwelche Viren oder was, die in einem größeren Maßstab Schaden angerichtet haben?
Ja, also es gibt, kommt halt auch wieder darauf an, welche Handys man sich anschaut, beziehungsweise welches Betriebssystem draufläuft. Bei den Symbian-Systemen sieht es so aus, da gibt es schon eine ganze Reihe Proof-of-Concept-Viren.
Das heißt Proof-of-Concept?
Hat jemand mal bewiesen, dass es geht, aber es ist noch nicht in der freien Wildbahn unterwegs.
Ja, also die waren auch mal so in kleineren, es gab so kleinere Ausbrüche, aber das war jetzt halt nicht so, dass da mal irgendwie alle von betroffen waren oder sowas.
Okay.
Also was da so geht, ist dann halt eben, dass der Kabelwurm verschickt halt einfach seinen eigenen Installer über Blauzahn an andere Telefone in der Nähe. Gibt auch welche, die das über Blauzahn und MMS machen, also dieses neue SMS-Nachfolgerformat, mit dem man auch Bildchen und mehr verschicken
Multimedia.
Kann.
Multimedia-Nachricht eigentlich.
Genau.
Und Blauzahn ist Bluetooth, für die, die es nicht wissen.
Genau, und für die, die es nicht wissen, was ist genau Bluetooth? Das ist so eine Funkverbindung zwischen Handys, also
genau.
Was für eine Reichweite hat das, was kann man da?
Ich glaube bis 10 Meter oder sowas.
Also es gibt Adapter mit bis zu 100 Metern. Aber,
mit der Richtfunkantenne oder was?
Nee, ganz normal. Also die gibt's für einen ganz normalen PC, so zum Beispiel. Da gibt's verschiedene Klassen und in Handys sind halt Dinger drin, die jetzt nur 10 Meter oder so können.
Ich würde sagen, Blauzahn erzählen wir später noch ein bisschen was.
Ja, genau.
Was ich auch ganz lustig fand, es gibt ein Wurmvirus, der sich eben auf die Memory Cards schreibt und da gibt's dann halt eben bei dem Symbian auch so einen Autostart-Ordner, Das heißt, alles, was da drin liegt, wird automatisch beim Einlegen dieser Memory Card irgendwie gestartet.
Wie bei Windows.
Und ja, muss halt im Endeffekt auch aufpassen, was für Memory Cards du dann in dein Handy steckst. Ne?
Oh, okay.
Und, okay, das heißt, und was tut der Wurm außer sich da reinzuschreiben?
Ich weiß gar nicht, ob der noch irgendeine Schadfunktion hatte. Also es gab auf jeden Fall eine ganze Reihe Trojaner, die halt als Spiel daherkamen und dann eben bei jedem Starten von dem Spiel irgendwelche Nummern angerufen haben und ähnliches. Und ganz schön war irgendwie die Aussage, dass 2-4% des kompletten MMS-Verkehrs halt auf irgendwelche Trojaner, Viren und andere Malware gehen.
Das ist jetzt MMS erstmal, also diese Multimedia-Nachricht.
Genau.
Nicht die SMS.
2-4%, ja okay, das ist doch schon mal...
SMS geht ja, das glaube ich auch nicht.
Da kommen wir dann halt in E-Mail-Bereiche, wo es ja auch irgendwie...
Na gut, bei E-Mail ist ja inzwischen umgekehrt, oder?
Ja.
Bei SMS gab es wohl ganz früher bei Nokia-Handys auch schon mal irgendeinen Bug, dass du irgendwie 113 Punkte oder sowas schicken musstest und dann sind bestimmte Modelle einer bestimmten Baureihe einfach abgestürzt. Ich weiß nicht, ob sie dann nochmal aufwachen konnten oder ob sie dann irgendwie ziemlich tot waren. Also auf jeden Fall war das Handy erstmal aus.
Das war dann ein Fehler in der Software, in dem Handy.
Ja, genau.
Okay, ja. Das heißt, man hat... So die Angriffsvektoren so einmal über diese MMS oder sonstige Nachrichten, die versendet werden, dann halt über Bluetooth und halt auch...
Ja, Infrarot halt theoretisch auch, in der Praxis halt eher unpraktisch.
Du kannst halt an den Fernseher schicken oder so.
Ja. Okay.
Und ja, mittlerweile haben die Teile ja auch WLAN. Das heißt, da gibt's dann halt eben noch einen weiteren Angriffspunkt. Ich weiß gar nicht, wie weit was über das ganz normale GSM geht, also über das Protokoll, über das die Handys dann telefonieren.
Mhm. Also Spezialnachrichten zu verschicken sozusagen.
Genau.
Irgendwelche Datenpakete. Wahrscheinlich dann von dem Handynetzbetreiber schon weggefiltert, nehme ich mal an.
Genau.
Oder wie viel der Handynetzbetreiber darüber benutzt, um dich über dich rauszufinden.
Oder so. Ja,
das
stimmt, Handyhortung ist auch noch so ein
Punkt. Punkt, was also. Man bucht sich mit dem Handy ja immer in so eine Funkzelle ein. Und dadurch, dass der Netzbetreiber halt eben weiß, in welcher Funkzelle man gerade eingebucht ist, weiß er halt natürlich auch, wo man sich befindet.
Also in einem bestimmten Radius.
Genau, also auf 50 Meter geht das wohl genau.
Kann man damit auch Dreipunktpeilung machen?
Kannst du wohl, ja.
Das geht wohl auch.
Aber das wäre, glaube ich, schon fast wie dein eigenes Sendungsthema, dieses Handyortung, weil da gibt es auch schon diverse... Fälle und Gegenfälle und Betreiber von Internetseiten, die sowas anbieten, um irgendwie...
Wobei ich sagen muss, O2 bietet es an über die Webseite, dass du dein Handy orten lassen kannst. Und ich habe das einmal gemacht und also die Ortung war halt so ungefähr so genauso gut, wie wenn sie mir gesagt hätten, dass es in China liegt, weil es lag nämlich irgendwie ungefähr 10 Kilometer entfernt von der Stelle, wo es dann eigentlich lag. Und es war angeschaltet.
War das irgendwo im Stadtgebiet oder im Ballungszentrum?
Es war in Hechtsheim im Industriegebiet.
Da stehen vielleicht nicht so viele Masten, da ist vielleicht die
Ortung. Naja, also genau. Da ist,
also ja, gut, das ist gut, ich habe das mal probiert in der Wiesbadener Innenstadt und es lag direkt neben mir. Und der Punkt, den O2 da angegeben hat, war ein paar hundert Meter weit weg.
Okay.
Also gerade um die Ecke sozusagen. Was mir aber auch nicht geholfen hätte, weil ich jetzt nicht hätte wissen können, in welcher Wohnung oder nur in welchem Haus es liegt.
Ja, schweige denn in welchem Stockwerk.
Und und man kriegt eine SMS aufs Handy, das heißt, der Dieb ist auch gewarnt. Sozusagen. Oder ich bin gewarnt, wenn meine Frau mich peilen will.
Mich interessieren würde, wenn man sich das Handy da lokalisieren lässt, wie authentifiziert man sich da? Wie
funktioniert das? Auf der Webseite, oder was?
Ja.
Du musst dich mit deiner Handynummer... als Benutzername, ein Passwort, was du mal gewählt hast und danach, soweit ich weiß, zumindest bei O2 in einem speziellen Bereich nochmal eine Kennziffer, die 4 Zeichen hat, angeben und dann darfst du dein Handy orten lassen und das lassen sie sich aber auch nochmal ganz gut bezahlen.
Okay.
Stimmt.
Also dann kann nicht jeder hingehen und von anderen Leuten das Handy orten lassen.
Nee, ganz einfach ist nicht.
Nee. Ja gut, sobald du die passende Uniform trägst, geht das halt auch wieder her.
Und den richtigen Schein in der Hand hast.
Ja gut, klar. Ja, das Problem ist wohl, dass dass die Lage rechtlich unterschiedlich ist, ob du jemandem Peilsender und das Auto klemmst oder ob du ihn regelmäßig über das Handy ortest. Das heißt, da gibt es jetzt halt eben für Strafverfolgungsbehörden die Möglichkeit, das Ganze eher mit weniger Aufwand durchzuziehen. Also es ist jetzt halt nicht mehr so schwierig von der Hürde, die sie da rechtlich überwinden müssen, um jemanden zu orten.
Okay.
Okay, jetzt haben wir mal einen einführenden Rundumschlag irgendwie gemacht, ne? Kreuz und quer.
Dann werden wir die nächsten Themen dann gleich, also diese ganzen Themen mal so nach und nach abhandeln gleich.
Genau, ein bisschen strukturierter.
und dann in die Tiefe gehen.
Okay, Musik. Nochmal der Binärpilot mit Kosmonauts.
Hier ist der Nordfunk des Chaos Computer Club Mainz auf Radio Rheinwelle 92,5. Herzlich willkommen in unserer Sendung. Unser Thema heute sind die Handys und die Sicherheit rund um Handys. Und jetzt wollen wir uns erstmal um die IMSI-Catcher kümmern, die sogenannten, die von den Ermittlungsbehörden jetzt immer mehr eingesetzt werden.
Genau, was ist, wofür steht eigentlich IMSI?
Hört sich ja irgendwie nett an, auf jeden Fall.
Okay. Ich habe es aufgeschrieben, aber ich musste erst nachgucken, ob ich es finde.
Okay, gut, dann guck du nach und wir fangen schon mal an.
Genau, dann geht es mal so lange, während Tanja blättert, was das eigentlich ist, was man damit macht.
Das Gerät, wir hatten ja eben schon erzählt, dass sich so Handys immer so Basisstationen einbuchen. Mhm. Und was man mit diesem Gerät machen kann, ist halt eben eine Basisstation vortäuschen. Das heißt, so
dein Handy... Trojaner Basisstation quasi.
Genau, also dein Handy bucht sich dann eben nicht mehr bei der echten ein, sondern bei meiner gefälschten, die halt eben ein bisschen näher dran ist, ein bisschen stärker sendet eben. Und eher, also beim GSM ist es halt so, die Verschlüsselung wird halt immer nur mit der Basisstation vereinbart. Das heißt, du vereinbarst dann die Verschlüsselung mit mir und da ich ja dann den Schlüssel kenne, den du ja mit mir vereinbart hast, kann ich dann natürlich auch in die Gespräche mit reinhören.
Und die...
Es geht sogar noch einfacher. Man kann nämlich das Handy auch anweisen, die Verschlüsselung auszuschalten.
Genau. Also es gibt da so eine Reihe Algorithmen, die da benutzt werden. Also A51, A52 sind so die gängigen. Es gibt in diesem Standard aber auch einen A0, der hat dann eben gar keine Verschlüsselung.
Okay. Ich hab's gefunden, den IMSI. International Mobile Subscriber Identity. Das ist eine weltweit eindeutige Nummer, die SIM-Karte hat, die man in sein Handy einlegt.
Ah, okay.
Und das ist halt so diese Identifikationsnummer.
Und darüber... Okay, und dann täuscht dieses Gerät eine Basisstation vor.
Genau.
Man denkt, man redet mit das normale Netz, redet aber über die Basisstation schickt dann weiter, hängt also quasi so dazwischen. Man kriegt das gar nicht mit an seinem Handy, dass man da mit einer falschen Basisstation redet.
Du hast wohl einen kurzen Zeitpunkt lang kein Netz, wenn der IMSI-Catcher eingeschaltet wird.
Ja, beim Umbuchen wahrscheinlich.
Das gut, das verstehe ich dann wohl auch nicht
mit. Eben. Ja, also Netz habe ich auch so ab und zu mal nicht.
Ja. Ja, auch gerade wenn man dann das Telefon in der Tasche hat.
Ja, eben. Okay, das heißt, man redet über dieses ganz normal telefoniert, kriegt gar nichts mit, dass da so ein Ding dazwischen hängt und mithört.
Genau.
Wow.
Und ich meine, gut, die Geräte werden wohl offiziell auch nur an Handybauer, also Handyhersteller verkauft und an Sicherheitsbehörden, aber es ist wohl auch möglich, die irgendwie auf dem Schwarzmarkt zu kriegen für ausreichend Geld.
Ja, hast du irgendeine Ahnung von der Größenordnung, was so Dinger so kosten? Oder was mich auch interessieren würde, ob wie groß
also
so
ein Also wir sein? Können uns wahrscheinlich nicht leisten.
Also ich hab was gelesen von... Ich hab einen gekauft. Nein, gar nicht. Ich hab mal was gelesen von ungefähr 100.000 Euro.
Okay.
Kommt das hin oder habe ich das irgendwie falsch?
Ja, weil der Satz ich dachte, die Zahl wäre schon ein bisschen älter. Also
das weiß ich nicht, aber der Satz auf Wikipedia war so ein bisschen komisch vom Satzbau und deswegen weiß ich nicht, ob sich das auf diese Geräte bezog. Aber da stand was von 100.000 Euro.
Ja gut, deswegen muss er eine ganz schöne Sendeleistung haben wahrscheinlich, ne?
Ja, also du darfst ja auch offiziell nicht betreiben, weil du halt eben auf den Frequenzen gar nicht funken darfst und ähnliches. Und,
ich jetzt nochmal nachfragen würde... Wenn so ein Ding im Betrieb ist, gilt das dann nur für ein gezieltes Handy, was halt über diese IMSI da diese Nummer identifiziert wird, oder kriegt das dann alle Handys in diesem Gebiet?
Alle Handys in dem Bereich buchen sich dann auf dem gefälschten Mast ein.
Ach, also das heißt, wenn die da irgendwo einen abhören, irgendein Mafiosi oder was auch immer, dann kriegt man als Kollateralschaden die im Umkreis alle anderen Handys vom gleichen Netz auch mit.
So ein Pech aber auch.
Ja, das ist ja genau der Punkt, ist ja, du kennst ja oft von demjenigen, den du abhören willst, diese IMSI nicht, also diese Nummer.
Ja, das aber heißt, kannst du sie nicht bei dem Netzbetreiber erfragen? Der müsste sie doch kennen, weil ja, er hat
der muss
die
sie kennen, der kennt
der muss sie kennen, weil er muss nicht abrechnen können.
Das ist richtig, natürlich kennt er die. Ich weiß nicht, das wäre wahrscheinlich die einzige.
Ist halt auch, ob du das willst. Also wenn du jetzt irgendwie zum E-Plus gehst und sagst, hier, der Kohl ist bei Ihnen Kunde, wir bräuchten eben mal seine INSI.
Klar, okay, bei so Personen ist es schwierig. Aber es gibt halt die Möglichkeit, du kannst dich zum Beispiel vor ein Haus stellen und dann machst du so ein Ding an und dann kommen halt alle Handys und buchen sich da ein und dann hast du halt diese ganzen Nummern von diesen Handys.
Und probierst halt durch.
Ja, entweder das oder du wartest halt, bis der gesuchte Kandidat wegfährt, dann fährst du hinter dem her und machst später nochmal einen Scan und
vergleichst die.
Dann ist ja nicht so viele Nummern, die dann doppelt gescannt sind.
Wow.
So, und dann bleibt halt das Handy, dann siehst du, okay, das war da schon im Haus und ist später vor uns im Auto, also ist das wieder gewesen, dann ist das wahrscheinlich dem sein Handy.
Okay, und habt ihr zufällig irgendwelche Zahlen, wie häufig diese Dinge eingesetzt werden? Ich meine, ist das so ein super Spezialding oder ist mir das groß und breitflächig mal gecatcht?
Also es ist, was ich gehört habe, ist, dass die Dinge wohl ab und an auch mal auf irgendwelchen Demos eingesetzt werden. Also man kann mit den Dingern natürlich dann auch das Netz stören, dass halt eben keiner mehr telefonieren kann. Und ich habe letztens von einem Fall gehört, da kam auf einer Demo wohl eine Polizeiwaffe weg.
Ups.
Und das ist natürlich eine Situation, in der die Polizei natürlich nicht unbedingt will, dass da irgendwie die Leute das groß untereinander ausplaudern oder vielleicht jemand anruft, du hier, ich hab da was gefunden. Ne? und haben dann wohl da eben über so ein Gerät mal kurzerhand die Netze gesperrt, bis das Ding halt wieder gefunden wurde.
Okay, aber das ist ein bisschen blöd, weil du kannst dann auch keine Notrufe absetzen.
Ja.
Also es geht halt gar nicht mehr. Und dein Handy zeigt das auch nicht an, sondern...
Es hat halt einfach kein Netz.
Aber halt alles ganz wie funktioniert das denn eigentlich mit diesem Notruf absetzen überhaupt aus? Weil wenn ich irgendwo im Keller bin und keinen Empfang habe, steht da ganz oft auf meinem Handy nur Notrufe. Aber wenn ich keinen Empfang habe, kann ich auch keinen Notruf absetzen.
Das ist verkehrt. Du kriegst dein eigenes... Also du bist ja nur bei einem Netzbetreiber eigentlich.
Kunde. Nee. Also und das Roaming funktioniert normalerweise ja schon. Dann bucht also mein Handy ja. Von O2 bucht sich auch bei T-Mobile ein.
Aber nicht bei Vodafone. Das funktioniert nicht.
Okay.
Und wenn du zum Beispiel gerade nur Vodafone kriegst, dann hast du eigentlich keinen Empfang, weil halt dein Anbieter kann dir keinen Empfang bereitstellen. Aber über Vodafone kannst du trotzdem Notrufe absetzen. Das ist was dann trotzdem geht.
Okay.
Weil die sind ja ohnehin kostenlos und irgendwie wertvoll und so.
Okay, aber wenn ich gar keinen Empfang habe, geht auch kein Notruf.
Natürlich nicht, ne. Und ohne Akku auch nicht.
Gut, das, ja. Meine andere Frage, also ich weiß nicht, ob wir das wissen, aber wie muss man sich so ein Ding vorstellen? Wie groß ist sowas? Ist das jetzt irgendwie...
Es passt in dein Auto.
Es passt in dein Auto, okay. Das
keine Ahnung.
Verleiht einem schon mal einen gewissen Eindruck.
Gesehen hat, war so halbe Bierkastengröße, sowas.
Ach so, also werden die Dinger doch durchaus tragbar.
Ja, plus Antenne halt wahrscheinlich.
Ja, richtig.
Ja, nicht schlecht.
Also wahrscheinlich nicht viel größer als das normale Gerät auch.
Ja.
Braucht wahrscheinlich nur ordentlich Saft, nehme ich mal an, oder?
Wahrscheinlich,
ja. Ja, der, ja. Das Notstromaggregat nebendran aufs Dach gestellt.
Hat schon irgendjemand einen Trick gefunden, wie man vielleicht doch rauskriegen kann, ob da ein IMSI-Catcher am anderen Ende hängt?
Ja, es gibt so ein paar Handys, die zeigen zum Beispiel an, wenn diese Verschlüsselung deaktiviert wurde.
Ah,
also die wenigsten machen das und wenn die das machen, ist den Nutzern das ja egal.
Welche tun das denn?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe es bei Wikipedia.
Beziehungsweise...
Ich habe ja bei den meisten Handys auch so Hidden-Optionen, wo man dann auch sehen kann, in welcher Basis Station, man gerade eingebucht ist und ähnliches.
Das ist bei meinem keine Hidden-Funktion, das wird angezeigt.
Also vielleicht kriegt man das auch darüber irgendwie raus.
Wäre sowas auch in so einem Sicherheitspaket dabei, was wir vorhin angesprochen haben?
Wahrscheinlich nicht.
Also beziehungsweise solche Optionen
wahrscheinlich nicht, das ist so wie der Bundestrojaner, der muss dann ausgespart werden.
Nee, ich meine jetzt einfach nur diese banale Sache, ob meine Verschlüsselung an ist oder nicht. Also sowas könnte ich mir halt durchaus vorstellen. Aber das, wie gesagt, ich habe keine Ahnung.
Zu der Verschlüsselung muss man sagen, diese anderen A51, A52 Algorithmen, die ja eingesetzt werden, gelten mittlerweile auch als broken und ist wohl so, dass man die Verschlüsselung mittlerweile nicht mehr ausschalten muss, um damit zu hören.
Okay, also es ist sowieso
ist unsicher. Aber einfacher.
Ja, klar.
Wie ist das eigentlich?
Aber es ist kein Hindernis.
Letzte Frage von meinerseits zu den IMSI-Catchern. Wie ist das juristisch geregelt? Braucht man da irgendwie richterlichen Beschluss, um die einzusetzen? Oder weiß das jemand?
Kein Jurist, keine Ahnung.
Hätte sein können, dass du da was
weißt. Okay. Also ich schätze schon, aber zur Not ist halt Gefahr im Verzug oder so.
Genau.
Das geht immer. Hier das Beispiel mit der Dienstwaffe.
Ist immer ein passender Paragraf zur Hand, um das Ganze zu rechtfertigen.
Ich glaube nicht, dass wie bei der Dienstwaffe da halt mal schnell irgendwo noch ein richterlicher Beschluss eingeholt wurde. Da drückt man halt das Knöpfchen und dann läuft das halt.
Ja gut, aber da wurde ja auch keiner abgehört, sondern da wurde das letzte nur gesperrt.
Ja, also ja und?
Ja gut, dann ist halt von der Qualität schon was anderes. Ob du die Leute jetzt irgendwie belauschst oder halt eben dafür sorgst, dass sie sich nicht unterhalten können.
Ja, auf jeden Fall ist ein Trugschluss zu glauben, ein Handy könnte man nicht abhören oder so oder nicht orten.
Es gibt ja mittlerweile auch schon von gängigen Handys Nachbauten, die dann halt eben nochmal eine zweite Rufverbindung aufmachen, um das Ganze irgendwie dass du die als Wanze benutzen kannst quasi.
Gut.
Okay,
unser nächstes Thema, weiß nicht, sind wir durch, ne? Wir haben jetzt 17.31 Uhr.
Halbzeit schon wieder.
Halbzeit schon wieder, das geht immer so schnell, wenn man im Studio sitzt. dann wollen wir uns als nächstes um die MMS kümmern und wie man da Schadware, Malware verschicken kann und so. Vorher machen wir noch ein kleines Lied.
Ja, von ORG macht letztes am Samstag auf Crackback gehört, auch eine schöne Sendung, kommt nachher auch wieder, kann ich auch nur empfehlen. Auf in Fritz bei Berlin läuft das oder
Fritz
über
Berlin,
oder auch übers Netz, das ist mit den Leuten von Spreedlik, wenn jemand das was sagt in dem Blog.
Ja, schon mal gehört, ja.
Freie Musik, genau. Ha, das habe ich auch noch gar nicht gesagt, den Standardspruch mit der Musik. Denn unsere Musik ist freie Musik, Creative Commons lizenzierte Musik. Das heißt im Klartext
100% Bodenhaltung.
100% Bodenhaltung, artgerecht gehaltene Musiker, keine Musikerbatterien. Nein, das heißt vor allem, die Musik ist aus dem Netz runtergeladen und das ist legal. Es handelt sich um keine Raubkopien, sondern Musik, die man kopieren darf und sogar soll.
Und die Playlist mit den Links zu den Songs wird es wie immer nachher auf unserer Seite geben. Das ist fnordfunk.cccmz.de. Und ja.
Okay, wie heißt das Lied jetzt?
Macht heißt das.
Macht.
Willkommen zurück beim Nordfunk. Am Anfang des Liedes hatte ich mich vertan an der Technik, das kann ja mal passieren. Und am Telefon haben wir jetzt den Colin, hoffe ich mal.
Ja, hallo.
Okay, wir haben dich drin, super.
Ja, du hattest ja jetzt auf dem Kongress auch einen Vortrag gehalten zu eher Pocket-PC-Unsicherheiten.
Ja.
Und ja, du hast ja im Endeffekt dir so ein Pocket-PC mal näher angeschaut und vor allem halt diese MMS-Geschichten.
Ja, genau. Also ich hatte im Rahmen sozusagen meiner Uni-Abschlussarbeit, meiner Masterarbeit, hatte ich mir und davor auch schon Pocket-PC-Telefone halt mal vom Sicherheitsstandpunkt her angeguckt. Und zwar halt speziell natürlich... Die Wireless-Sachen, also das heißt jetzt nicht nur, also nicht nur Wireless LAN natürlich, auch natürlich eher die, den Teil, den man eher nur über GSM bzw. GPRS erreichen kann, weil das ist ja doch schon relativ interessant für Angriffe. Und ja, da hatte ich mehrere Schwachstellen in der MMS-Applikation gefunden. Und das Lustige daran war halt, dass, oder das Schlimme eigentlich, dass diese Applikation sowohl über GSM, also sprich GPRS, als auch über Wireless LAN angreifbar ist. Das heißt, man hat ein kleines wackeliges Ziel, was von überall her angreifbar ist. Und wodurch man doch relativ, sage ich mal, großen Schaden anrichten kann.
Du hast ja dann angefangen, dir die Implementation von dem MMS-Browser, von der MMS-Anwendung mal ein bisschen näher anzuschauen. Du hast ja da ein bisschen rumgefasst.
Also ich habe halt einen Fuzzer gebaut, mit dem man halt MMS, also die MMS-Applikation fassen kann. Das heißt, ein Fuzzer, also weil die meisten Leute werden das ja wahrscheinlich eher nicht kennen, dass im Prinzip man dehnt das Protokoll ein wenig, also oder ein Dateiformat, man dehnt die Parameter ein bisschen und guckt, wie so eine Applikation darauf reagiert. Und um natürlich irgendwelche Sicherheitslücken zu finden, muss man da relativ viel ändern und strecken, bis sich da was tut. Und das habe ich dann ein automatisiertes Tool gebaut, mit dem ich mehr oder weniger alle Pocket-PC-Telefone, die halt noch Wireless-LAN dran haben, mehr oder weniger automatisch untersuchen kann. Und habe dabei dann halt rausgefunden, dass man unter anderem auch durch eine empfangene SMS Code auf einem Gerät ausführen kann. Das heißt, in dem Moment, wo man im Prinzip die MMS aufmacht, wird schon der von mir geschickte Code ausgeführt. Was relativ viele Sicherheitsimplikationen natürlich hat.
Wie war das? Das funktioniert jetzt nur auf Smartphones und PDAs oder auch auf ganz, ich sag mal, normalen Handys?
Nee, das war jetzt Pocket PC sogar spezifisch.
Ach so, das war dieses Windows CE, ne? Oder?
Ja, also Windows CE ist ja nur das eigentlich der Name von dem Betriebssystem und dann hat man halt Pocket PC, was im Prinzip das Windows CE Betriebssystem sozusagen den Kernel hat und halt andere Applikationen je nach Gerätetyp halt oben drauf hat. Und Pocket PC ist halt für die etwas größeren Windows CE basierenden Telefone.
Mhm, okay.
Kriegt der Anwender da was mit, wenn er die MMS aufmacht, dass da irgendwas schief läuft? Oder sieht er dann trotzdem noch irgendwie so ein bisschen Text und denkt sich, ah ja, okay, da hat mir wirklich jemand MMS geschickt, die halt irgendwie Sinn macht?
Das könnte man natürlich vortäuschen mit dem Code, den man initiiert. Also im Regelfall, weil es, also den Angriff, den ich oder die Sicherheitslücke, die ich gefunden habe, die ist in einem Parser, also in der eigentlichen Darstellungsroutine, und da man dann sozusagen die Darstellung unterbricht und seinen eigenen Code ausführt, würde der User das schon mitkriegen. Aber man könnte natürlich auch Code entsprechend ein Programm haben, was dann wieder auf dem Bildschirm was zeigt, als wäre es eine normale MMS. Also gehen würde das schon. Ich habe es nicht gemacht, aber
Und danach könnte man dann irgendwelche anderen beliebigen Sachen machen?
Ja, in dem Moment, wo man Code ausführen kann, kannst du alles machen, was du mit den Rechten des Benutzers hast, der den Code ausführt. Aber da ist das Prinzip Benutzer auf Windows CE Gerät nicht hat, kann man alles das machen, was auch der User, der das Ding in der Hand hat, machen. Okay. Das heißt, man kann zum Beispiel, das hatte ich ein Jahr vorher schon mal gezeigt, man kann zum Beispiel auch einfach einen Telefonanruf starten oder eine SMS verschicken.
Also quasi komplette Kontrolle über das Gerät.
Natürlich. Also man kann alles machen, was man will.
Man kann das Gerät ausschalten.
Habe ich nicht ausprobiert, hat aber jemand anders ausprobiert und das geht wohl.
Ist ja auch ziemlich nervig.
Und wie kann man sich dafür schützen jetzt als Benutzer?
Das Ganze funktioniert halt momentan noch eher wie ein E-Mail-Virus. Das heißt, du kriegst eine Nachricht von irgendjemandem, den du nicht kennst. Machst du sie auf oder nicht? Machst du sie nicht auf, bist du fein raus momentan noch. Mhm. Andernfalls kann man einfach MMS deaktivieren auf seinem Gerät zum Beispiel. Mhm. Das war, weil MMS, das Lustige an MMS ist, es ist ja kein Handydienst, sondern es ist ja wirklich ein IP-basierender Dienst. Also ein MMS-Server ist ein Webserver.
Das heißt, man schickt eine MMS, da steht eigentlich nur ein Link drin. Und dann holt das Handy sich den Rest aus dem Internet raus.
Ganz genau das.
Ja,
Okay. Natürlich alles unsichtbar für den User.
Ja klar, und dann wird der Inhalt halt irgendwie angezeigt normalerweise.
Genau.
Genau.
Und ja, und wie gesagt, man muss momentan, also in der Sicherheitslücke, die ich jetzt gefunden habe, in der einen, wo man Code ausführen kann, müsste der User oder das Ziel müsste halt noch die MMS öffnen.
Gibt es da Bestrebungen oder siehst du Möglichkeiten, das noch zu automatisieren? Also dass das
mit,
halt irgendwie...
Mit den Lücken, die ich jetzt gefunden habe, eher nicht.
Okay.
Aber ich habe ja jetzt wirklich nur an der Oberfläche gekratzt und mal ein erstes Beispiel von wirklich Code-Ausführung, also mal gezeigt.
Mhm.
Es gab ja vorher schon andere, das habt ihr bestimmt vorher schon diskutiert, andere MMS, so Würmer.
Ja.
Aber da musste man ja noch dreimal OK drücken, bis sich dieser Wurm oder Trojaner oder wie man es auch nennen will, installiert. Und hier war es halt wirklich einfach ein Öffnen, was normalerweise, wo man noch sagt, okay, ja, da kann mir eigentlich noch nichts passieren, aber...
Okay, wie groß siehst du das Gefahrenpotenzial so ungefähr? Also ist das jetzt irgendwie mehr akademisch, ja, es geht, aber eigentlich kein Problem? Oder ist das in der Praxis eine Bedrohung sozusagen für normale Benutzer?
Ich würde, also zum großen Teil ist es erstmal akademisch,
Es macht sowieso keiner, sozusagen.
Das weiß man natürlich nicht.
Okay.
Ich würde sagen, also Würmer und Viren und so sind für Handys sowieso relativ uninteressant, weil es einfach eine zu große, also es gibt zu viele verschiedene Handys mit zu viel verschiedener Software drauf, als dass Viren, also oder Trojaner oder Würmer effizient wären.
Okay. Wie ist das mit diesem Java-Zeugs? Also Handys können alle Java heutzutage. Im Prinzip, wenn ich ein Java-Programm da jetzt irgendwie drauf schaffe, das müsste doch dann fast überall laufen, oder nicht?
Ja, natürlich. Ja, so mit Java mit den Java-Implementierungen kenne ich mich zu wenig aus, aber ich weiß, da gab es auch schon Sicherheitslücken, aber zu den Java-Sachen kann ich jetzt nicht so viel sagen, aber ich würde es bezweifeln, dass man da was effizient machen kann, also wirklich mit großer Verbreitung, weil ich würde mal sagen, wie viel Prozent der Handys haben aktuell Java-Unterstützung? Es gibt einfach noch zu viele Leute, die Handys besitzen, die nichts können außer telefonieren und SMS.
Also nochmal 2 Jahre warten.
Dann
reden wir nochmal drüber, ja.
Und ja, aber sobald die Handywelt in die Richtung der PC-Welt geht, wo es halt ein absolut dominantes Betriebssystem gibt, sieht das alles wieder anders aus.
Mhm.
Ansonsten für gezielte Angriffe ist sowas natürlich durchaus einsetzbar. Also wenn man jetzt sagen will, okay, ich will jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, einen Trojaner auf deinem Handy installieren, dann kannst du natürlich solche Sachen benutzen, weil dann weißt du, was diese Person für ein Gerät hat und dann baust du dir halt was dafür und das funktioniert dann auch.
Okay.
Gibt es für diese Lücke jetzt eigentlich schon Patch? Also kann ich ja zu meinem Handyladen laufen und sagen, mach mal, dass es nicht mehr geht?
Gut, bei Windows 10 kannst du ja sowieso selber updaten, aber soweit ich weiß, gibt es für die Betriebssystemversion noch keine Patches. Und ich habe die Lücke ja schon im August letzten Jahres veröffentlicht, zum ersten Mal. Und es gab noch keine Patches, auf mehreren Nachfragen gab es immer noch keine Patches. Die sagen, in der neuen Windows CE-Version geht es nicht mehr, weil sie da generell Schutz gegen Code Injection haben. Also sie haben, da ist schon Stack Protection implementiert.
Ach, schön. Okay.
Man weiß halt nicht, wie gut es ist und... Aber es läuft dann halt in Denial of Service raus im Endeffekt. Ich habe ja noch andere Tools im Rahmen von meiner Analyse da entwickelt, also mit denen man wunderbar Denial of Service gegen so ein Gerät machen kann. Und damit kannst du halt zum Beispiel per Wireless LAN einfach jedes Windows CE5 Gerät einfach tot machen. Also du bist irgendwo am Netz und dann fange ich an, broadcaste, weiß nicht, vielleicht 20 Sekunden, 10 Sekunden eine Nachricht via UDP. Und dann steht das Ding so, dass du es hart ausschalten musst.
Okay. Achso, okay, gut. Und das ist natürlich nervig, weil sobald ich es wieder einschalte, kommt der nächste Angriff und dann steht es schon wieder.
Zum Beispiel. Also damit könnte man zum Beispiel gezielte Denial-of-Service-Attacken machen.
Okay.
Ja, für so Bahnfahrten eigentlich mal ganz angenehm.
Ja, genau. Oder fürs Theater.
Ja, es geht halt auch nur über Wireless LAN, was es im Prinzip schon ein bisschen unattraktiver macht, aber ja.
Okay.
Da geht noch was. Und ich sehe es auch noch so, also in der Handywelt und PDA-Welt oder wie man es auch immer nennen mag, weil es verschmilzt jetzt eher, ja. Es wird noch einiges kommen, denke ich mal.
Okay, also wir stehen am Anfang und der ist schon schlimm genug sozusagen. Gut, ich danke dir.
Ja, kein Problem.
So, wir machen jetzt weiter mit ein bisschen Musik. Bis gleich. And everyone was so pissed off about that guy because he called himself.
What's it to ya? Who's gonna follow a messiah named Vernon anyway, you know?
And I was about to hang up and go to bed when my ear caught a very faint suspicion of sound at the other end.
Ja, hallo, hier ist der Nordfunk Nummer 11 in die letzte Runde. Wir haben das Thema hier Handysicherheit, haben da gerade einiges gehört von Colin über die Lücken, die es da gibt und die wahrscheinlich ja, zahlreicher werden, je mehr Handys zu kleinen Computern werden, so mehr sich das angleicht. Und wollte jetzt aber nochmal zurückkommen auf den blauen Zahn, den Bluetooth. Der Begriff fiel ja schon des Öfteren und ich glaube, viele haben so nur eine sehr vage Vorstellung mit überhaupt, was das eigentlich ist, was dann in ihren Handys drin steckt. Kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen erklären? So?
Ja, also im Endeffekt ist Bluetooth ein Protokoll, mit dem ich kabellos Daten übertragen kann, um halt eben von einem Handy mal was auf ein anderes Handy zu schicken. Das kann ein Klingelton sein oder ein Spiel oder halt auch einfach nur
ein Bild,
meine Visitenkarte oder ähnliches. Mhm. Und normalerweise läuft das so, wenn ich von einem Handy was zum anderen schicke, tippe ich in beiden Handys einen PIN ein und damit ist das dann halt eben sicher, weil ja sonst keiner die PIN kennt. Es ist allerdings möglich, dass man die Verbindung abhört, diese Blauzahnverbindung zwischen den beiden Telefonen und dann halt eben ausprobiert, einfach mal, welche Pins könnten das sein. Also einfach wirklich alle Möglichkeiten ausprobieren. Und es ist halt eben so, dass man Pins im Bereich von 4-5 Stellen halt wirklich in Echtzeit rauskriegt. Und auf einem handelsüblichen PC halt auch irgendwie 6-7 Stellen noch in angenehmer Zeit einfach knacken kann. Also angenehme Zeit ist jetzt halt unter einer Minute. Und ich habe auch noch keinen gesehen, der irgendwie mehr als 4 Stellen Pins benutzt hat. Das heißt also im Endeffekt braucht man nicht davon ausgehen, dass es irgendwie auch nur halbwegs sicher wäre, wenn man da was drüber schickt.
Aber wenn man es in angenehmer Zeit knacken kann, dann ist ja eventuell die Daten schon drüber gefluppt.
Ja gut, aber die Daten kannst du ja mitschneiden.
Okay, und danach halt
Den Schlüssel. Danach entschlüsseln wir den Schlüssel.
Okay.
Und, es gibt halt auch Leute, die passenden Antennen für bauen, dass man da Blauzahlen halt eben auch über angenehme Reichweiten mitlesen kann. Und Thierry Zoller hatte das mal erzählt, dass er sich halt mit so einer, also im Rahmen der Überprüfung von einer Bank, mit so einer Antenne vor die Bank gestellt hat und dann halt eben das Problem hatte, dass er die Daten nicht auswerten konnte vernünftig, weil er halt eben die Bank hinten dran auch noch mitbekommen hat, ja. Und dann erstmal um das Gebäude rumlaufen musste, damit er halt eben nur diese eine Bank überprüft, wie das halt in dem Vertrag festgelegt war.
Okay, das heißt, diese Handys oder sonstige Geräte mit Bluetooth sind da eigentlich weit offen, ja. Das ist eigentlich ein Protokoll, gibt es irgendwas, eine Entwicklung, das dichter, sicherer zu machen? Ist da irgendwas in Aussicht? Weil momentan klingt das ziemlich katastrophal.
Wüsste nicht, dass es da irgendwas gibt. Also ich denke, dass die Handys wahrscheinlich eh früher später auf WLAN umsteigen und Blauzahn halt eben nur noch selten verwendet, eher so als Abwärtskompatibilität, wie man halt auch noch Infrarot an den Handys hat, das eigentlich auch keiner wirklich benutzt.
Stimmt. Genau. Über Blauzahn kann man, also die Frage ist ja, was mache ich mit der PIN, abgesehen davon, dass ich diese Daten abhören kann. Also jemand verschickt ein Bild und ich kann das Bild abgreifen, obwohl es ja eigentlich verschlüsselt ist. Kann man noch andere Sachen machen?
Ja gut, du kannst dich natürlich dann auch selber zu dem Handy connecten. Also teilweise gibt man bei den Handys auch nur einmal eine PIN an und die benutzen die dann immer. Und sobald du dann dich halt über Blauzahn mit dem Handy verbindest, kommt halt auch wieder aufs Handy drauf an, welche Dienste das anbietet. Also es gibt auch FTP-Implementierungen.
Also Dateien kopieren.
Genau, dass man da halt dann eben die Dateien sich runterkopieren kann, andere drauflegen.
Kannst du auch das Headset hijacken?
Das geht auch, ja.
Also Gespräche, die über Headset geführt werden, über so ein schickes Bluetooth-Headset, kann man dann mithören. Man kann aber, glaube ich, und das habe ich auch mal gehört...
Kann man auch seinen eigenen Ton reinwerfen?
Vermutlich.
Da gab es auch was, ja.
Man kann aber auch das Mikrofon des Handys wohl einschalten, von fern ist gut, aber einschalten und dann das irgendwelche Gespräche mithören. Also ohne, dass der telefoniert, sondern einfach nur die Umgebung abhören.
Als Wanze sozusagen.
Als Wanze. Okay.
Ja, das Schöne bei den Headsets ist wohl, dass man bei dem einfacheren auch diese PIN einfach gar nicht umändern kann. Ne?
Ja, bei meinem zum Beispiel.
Also
ja,
ist das da dann immer 111 oder sowas?
Nee, genau. Ich
darf nicht im Radio.
Zu spät.
Also die ersten paar Ziffern kenne ich jetzt schon...
Also da gab es dann halt auch Leute, die eben sich hingesetzt haben und ein Programm geschrieben, was sich halt automatisch zu den Headsets in der Umgebung connectet und das Ganze dann eben
mithört.
Und das ist natürlich dann auch mal eine ganz lustige Beschäftigung, wenn man so auf der Autobahn
ist. Das Gequassel aus der ganzen Bahnhofshalle zu hören, irgendwie
auf einem Bahnhofslautsprecher.
Naja. Das ist mal die Frage an die Leute, die hier die Hightech-Handys haben, nicht so wie ich schon beim Uralteil. Das nach dem Ganzen, was wir jetzt in der Sendung besprochen haben, was ist eure Konsequenz daraus? Also habt ihr
so Sachen wie Blauzahn schaltet man halt einfach aus.
Einfach deaktivieren.
MMS benutzt man eh nicht. Also habe ich bisher noch keinen vernünftigen Anwendungszweck gesehen, wenn man MMS am Handy ausgeschaltet hat.
O2 sendet manchmal so Dinger zu einem.
Ja, aber dann ist es normalerweise so, dass man diese Nachrichten auch bei dem Handy-Provider auf der Webseite irgendwie nochmal abrufen kann. Das heißt, ich brauche das halt einfach nicht übers Handy machen, wenn ich nicht will.
Also die Konsequenz wäre eigentlich, die Telefonzelle wieder zu benutzen.
Also ich habe mein Handy mal gekauft, weil es halt keine mehr gibt. Weil wir brauchen schon noch Telefonzellen, gibt es immer weniger und die es gibt, sind immer kaputt. Und dann hast du eh kein Kleingeld dabei und lauter so ein
Mist. Oder keine Telefonkarte.
Genau, was auch immer. Das ist halt echt schwierig. Ich komme aus meinem Vertrag nicht raus, von daher kann ich mein Handy jetzt nicht einfach wegschmeißen.
Erst in 24 Monaten.
Nee, so lange dauert es jetzt nicht mehr. Aber
wegschmeißen kannst du schon, du bezahlst nur weiterhin dafür.
Ja, und das sehe ich ja auch nicht ein. Sicherheit hin oder her, was bezahlt wird, wird auch genutzt. Ja. Gut.
Okay, wir
sind unsere Zeit ist abgelaufen.
Die Zeit, ja, die Zeit rennt uns hier leider zu dir davon. Ich glaube, wir könnten noch weiter diskutieren und philosophieren hier, aber wir müssen zum Ende kommen.
Das war der Fnordfunk.
Nummer 11 vom Chaos Computer Club Mainz.
Handysicherheit war unser Thema.
Die Sendung gibt es wie immer nachher auch als MP3 zum Download oder als Podcast an unserer Homepage. Das ist fnordfunk.cccmz.de. Da könnt ihr auch Kommentare hinterlassen. Genauso gut könnt ihr uns auch eine Mail schicken an radio@cccmz.de. Und Kritik, Lob, Musikwünsche, Themenvorschläge, was ihr auch immer loswerden wollt. Die nächste Sendung ist auch wieder am 17., am 17. März nämlich.
Am 17. März.
Steht das Thema schon fest?
Das Thema steht noch nicht fest. Wir haben eben im Bus mal ein bisschen drüber geredet, aber so richtig festgelegt haben wir es noch nicht.
Okay,
wir werden es aber auf der Seite anschauen. Ein Grund mehr, auf die Website zu gucken.
Okay, dann bis nächsten Monat. Macht's gut.
Okay.
Hello.
Hello, genau. Tschüss.
Na, Hallamarsch.
Ja, hast du ihn dabei?